Look at this.
That is amazing.
Thomas, wait for the steal.
The emotions of Dirk Nowitzki. What he's always dreamed of. Hoping to have another chance after the bitter loss in 2006.
Hallo und willkommen zu Gutnext, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zu einer neuen Folge unseres kleinen, aber feinen Basketball-Spiels heute mit der Rapid Reaction am Mittwoch. Und ihr seht, ich bin zurück im Homeoffice. Der LA-Trip 2024 von Gutnext ist Geschichte. Nächste Woche geht es dann schon nach Miami und dann Orlando. Geht alles Schlag auf Schlag, aber heute von zu Hause mit der gewohnten Qualität gibt's euren hoffentlich Lieblings-Basketball-Podcast. Und das Ganze wird natürlich präsentiert von manscaped.com. Und wenn ihr euch fragt, okay, ich höre es jetzt immer mal wieder, die sind ja schon Ewigkeiten Sponsor, aber wie kann ich denn mal gucken, wo kann ich denn mal reinschauen in dieses Phänomen Manscaped? Wo kriege ich einen guten Überblick, ob ich das brauche oder nicht? Da empfehle ich immer gerne das Performance Package 5.0 Ultra. Ein bisschen sperriges Wort oder ein bisschen sperriger Name, aber sehr, sehr viele gute Produkte, die einen guten Überblick bringen über das, was die Herren und Damen dort offerieren. Und zwar den Lawnmower 5.0, den Weedbacker 2.0, also eigentlich alles, was ihr so braucht, um halt haartechnisch außerhalb vom Gesicht vielleicht, also da gibt es ja den Beard Hatcher, wenn ihr da ein bisschen mehr habt als ich, um damit klarzukommen, dann gibt es den Crop Preserver, den Crop Soother. Würde ich euch gerne erzählen, was die machen, wo man die appliziert. Aber das ist ein Familienpodcast, das müsst ihr selber rausfinden. Es gibt eine Shorts, ich finde die Dinger super, die da vertreiben. Und es gibt eine Kulturtasche, auch nicht schlecht, gerade wenn man auch mal auf Reisen ist. Von daher, checkt's aus. Ich sage immer direkt dabei, da ist auch dieser Peak Hygiene Plan dabei, wo man alle paar Wochen ein paar Sachen noch zugeschickt bekommt. So ein Abo-Ding könnt ihr aber direkt kündigen. Das ist kein Problem, wenn ihr das nicht braucht. Was ihr aber sicherlich braucht, ist nochmal ein Discount-Code. Das ist immer der gleiche, NEXT20, NEX6T20. Da kriegt ihr nochmal 20%. Das ist eh schon ein ganz guter Deal, dieses Package. 30 Tage Geld-Zurück-Garantie, Free Shipping ist ja sowieso mit dabei. Kommen wir zu den News der Woche. Und wir sind jetzt gerade in der NBA-Saison, ne, im März, wo der Basketball selbst immer mehr in den Vordergrund rückt, weil Transfers, also Trades gibt es keine mehr. Die Buyout-Spieler sind jetzt alle mittlerweile auch verarztet in der Regel. Und Free Agency und Draft, das kommt ja alles erst im Juni, Juli. Von daher, jetzt geht es um Basketball und leider auch um Verletzungen. Das ist ein bisschen schade, aber der Anfang macht heute Alperen Şengün und ich weiß nicht, ob ihr gesehen habt, was da passiert ist gegen die Kings. Wenn ihr das gesehen habt, dann werdet ihr mir zustimmen. Glück im Unglück. Was hat er? Er hat eine schwere Bänderdehnung im Knöchel, er hat Knochenprellung im Knie. Aber wie gesagt, wenn ihr gesehen habt und jetzt denkt nicht, oh, jetzt hat er schon zweimal erwähnt, jetzt gucke ich es mir nochmal an. Nein, lieber nicht. Wenn ihr gesehen habt, was passiert ist, ja, dann müssen wir davon ausgehen, dass das wirklich so der bestmögliche Outcome war von dieser Aktion. Ganz, ganz bitter gelandet. Man musste echt Angst haben um die Karriere vielleicht sogar von Alperen Şengün, die er erst in diesem Jahr so richtig Fahrt aufgenommen hat. Aber so, wie gesagt, Glück im Unglück, fällt zwar bis zum Ende der Saison aus. Die läuft ja auch nicht mehr so lange, noch knapp einen Monat, dann kommen die Playoffs. Von daher alles gut. Hoffen wir, dass er jetzt gesund wird fürs nächste Jahr und dann wieder angreift. Weil das war eine tolle Saison von Alperen Şengün. Und ich glaube, jeder, der diese halt spielen sehen, der wünscht sich, dass sie da noch ganz, ganz viele Jahre haben, wo Alperen Şengün eben seine Low-Post-Magic und seine Interpretation eines Nikola Jokic dann weiter zum Besten geben wird. Ebenfalls raus bis zum Ende der Saison Benedict Mathurin. Bei ihm ist nicht das Knie oder der Knöchel, es ist die Schulter. Der Labrum-Muskel dort ist gerissen. Schade. Gerade auch natürlich für die Pacers, die könnten ihn, glaube ich, gut gebrauchen. Aber der sollte auch zum nächsten Jahr dann wieder fit sein. So bitter diese beiden Verletzungen sind, so richtigen Ausschlag in Richtung Titelrennen, ich glaube, da trete ich weder den Pacers noch den Rockets zu nahe, wird es da nicht geben. Das ist in L.A. bei den Clippers aber ein bisschen was anderes. Und wie gesagt, ich war gerade dort, habe dann auch Kawhi Leonard spielen sehen, in einer Partie nicht, weil das Back-to-Back war. Innerhalb von 22 Stunden haben die Clippers da zwei Partien absolviert, erst gegen die Bulls und dann gegen die Bucks. Naja, dass da dann vielleicht der ein oder andere Star geschont wird und in dem Fall waren es eben Leonard und George. Das war abzusehen, leider. Aber auch wenn er da rausgenommen wurde. Jetzt ist er wirklich erstmal raus. Backspasms, also ihr kennt das vielleicht als Hexenschuss auf Deutsch, ne? Muskuläre Probleme im unteren oder im Lendenwirbelbereich, sagen wir es mal so. Und er hat gespielt gegen Minnesota und dann im zweiten Viertel ist er so ein bisschen komisch gelandet und dann hatte er erst das Feld verlassen, dann sogar die Arena. Grund war, dass die Clippers richtigerweise gesagt haben, na gut, also was soll er jetzt hier irgendwie unbequem im Stuhl rumsitzen? Junge, fahr nach Hause, mach sie bequem, schon den Rücken. Hat sicherlich auch das medizinische Team geraten. Aber das ist jetzt nicht so, dass in der Situation, die dann dazu führte, dass er raus musste, dass das jetzt das entscheidende Ding war und das quasi das Trauma war, sondern das war wohl nur der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Denn Ty Lue, der Coach, hat danach gesagt, naja, er hatte schon ein paar Tage damit zu tun. Er hofft natürlich, dass Leonard mitkommt zum anstehenden Auswärtstrip, aber er konnte es noch nicht sagen. Und ich denke, dass die Chancen da auch eher schlecht stehen. Gerade weil man natürlich bei Leonard auch weiß, dass die Clippers da ja in den letzten Jahren, muss man sagen, eher ein bisschen auf die Bremse getreten haben, eher ein bisschen übervorsichtig waren. Und gerade wenn wir sehen, die Playoffs sind einen Monat weg, würde ich auch eher davon ausgehen, dass man sagt, gut, dann geben wir ihm lieber mal ein bisschen längere Zeit, damit das sich alles da hinten drin beruhigt. Auf der anderen Seite ist es so, dass er nicht der Einzige ist, der momentan Probleme hat. Paul George auch so ein bisschen angeschlagen gewesen. James Harden hat was in der Schulter. Und das Ding ist, normal könnte man sagen, ja gut, ist ja auch egal, Hauptsache, ne, die sind alle gesund und gehen in die Playoffs. Naja, aber es ist jetzt nicht so, dass die Clippers, die waren ja eigentlich auf Platz 4, hatten sie es eigentlich so ein bisschen gemütlich gemacht in der Western Conference. Jetzt ist es aber so, dass es nicht so viel Abstand ist zum Rest halt ne, der Liga und dann, oder der Conference. Und da müsste man mal schauen, ob es nicht vielleicht dann gut wäre, wenn die Stars dann am Ende mit dabei sind. Ich habe es gerade mal aufgerufen. Sie haben 41 Siege, New Orleans hat 39, Phoenix 38. Und es ist natürlich jetzt nicht mehr exorbitant viele Spiele noch zu absolvieren, aber man kann da natürlich auch schnell, wenn da jetzt mal ein paar Stars fehlen, durchgereicht werden. Denn auch Sacramento und die Mavericks haben 37 Siege und die rangieren auf Platz 7 und 8. Und das würde Play-In bedeuten. Und das will man auf jeden Fall verhindern. Und natürlich Platz 4, muss ich auch nicht sagen, berechtigt zum Heimvorteil in der ersten Runde. Da hätte man sicherlich auch Bock drauf. Von daher, gucken wir mal, wie es bei den Clippers weitergeht. Aber ne, wenn ihr jetzt irgendwo ein leichte, weiß ich nicht, Sound hört, das könnte der Clippers-Fluch sein, der diese Franchise ja schon seit Jahrzehnten umschweift. Ist das ein Wort, was man hier benutzen kann? Ich glaube nicht. Ich mache es trotzdem. Kommen wir zu Orlando Magic, ein bisschen zu ein paar erbaulicheren Nachrichten. Wenn wir davon sprechen, Platz 4, Heimvorteil in der ersten Runde, darauf schielen die Orlando Magic auch noch in der Eastern Conference. Das war was, was man vielleicht vor der Saison nicht unbedingt so auf dem Schirm hatte, aber sie betteln sich da derzeit mit den Knicks, mit den Pacers. Aber auch da ist natürlich alles sehr, sehr eng zusammen, da in der Mitte der Eastern Conference. Aber das ist natürlich ein sehr, sehr positiver Verlauf dieser Saison bisher. Und das sieht nicht nur du so, das siehst nicht du so und ich, sondern das sehen auch die Verantwortlichen bei Orlando Magic so. Deswegen haben sie Coach Jamal Mosley jetzt eine Vertragsverlängerung angeboten und hat sie mit seinem Repräsentanten ausgehandelt. Und man ist sich einig geworden, 4 Jahre bis zum Sommer 2028 läuft jetzt der Vertrag oder die Verträge, also der alte plus Verlängerung von Jamal Mosley, der mal aus Dallas kam. Von daher, ja, da setzt man auf Kontinuität und aufgrund der Ergebnisse auf jeden Fall auch die richtige Entscheidung. Letzte News der Woche, bevor wir zum Thema der Woche kommen. Ihr habt es ja mitbekommen. Ich bin viral gegangen mit einem Tweet, mit einem Instagram-Post aus Los Angeles, wo es darum ging, dass ich geschrieben habe, hey, guck mal hier, die erste Statue von Kobe Bryant hat 3 Rechtschreibfehler. Ne? Jose Calderons Name wurde falsch geschrieben, da stand dann Jose Calderson. Von Wavers Name wurde falsch geschrieben, stand dann Vom Waver. Und das Wort Decision bei Did Not Play Coach's Decision, auch wenn es da an anderer Stelle richtig geschrieben war, war auch falsch geschrieben. Sagt, das war jetzt eine große Nummer. Auf ESPN stand es. Da hat dann der Kollege Dave McManaman auch mal bei den Lakers nachgefragt. Er hat gesagt, ja, wir wissen seit Wochen, dass das so ist. Das wird jetzt bald bereinigt werden. Wir sind da dran. bei No Dunks war es Thema, weil das so wie Tweet der Woche oder wie das dort heißt. Ich hatte mehrere Anfragen von so lokalen Fernsehteams, als ich am Flughafen war, ob ich da nicht kurz ein Interview machen würde per Zoom oder so. Habe ich dann aber gesagt, nee, ich bin schon quasi im Flugzeug, was nicht stimmte. Aber ich will so ein bisschen kurz erklären, wie das dazu kam und dass es eigentlich auch so ein bisschen fremde Federn sind, mit denen ich da geschmückt werde. An dem Sonntag waren ja zwei Partien in der Crypto.com Arena. Also erst haben die Clippers gespielt gegen die Bucks und dann haben die Lakers gespielt gegen die Timberwolves. Und dazwischen waren, glaube ich, knapp 3,5 Stunden Pause. Und Dean Wallen, mit dem ich ja viel gemacht habe, als ich da war, und ich sind dann rüber, das ist ein Starbucks, ist dann quasi direkt da bei LA Live und da kommen wir uns noch einen Kaffee und setzen ein bisschen in die Sonne, war auch schönes Wetter. Und da haben wir einen US-Kollegen getroffen und ich nenne jetzt bewusst den Namen nicht, mit dem wir dann gequatscht haben über Gott und die Welt, nicht nur über Basketball. Und irgendwie kamen wir dann irgendwann auf Kobe Bryant und dann meinte er, übrigens auf dieser Statue, da sind Rechtschreibfehler drauf. Und ich so, hä? Echt? Das kann nicht sein. Also doch, wenn wir gleich rübergehen, dann zeige ich euch das. Und dann hat er das gezeigt und er meinte halt, naja, ich habe das schon vor ein paar Wochen meinem Redakteur gesteckt und meinte, das ist auf jeden Fall eine Geschichte. Er selber würde die jetzt nicht schreiben wollen, aber das ist ein Medium, für das er arbeitet. Das wäre für die ja sehr interessant sicherlich. Und der Redakteur oder das Medium hat gesagt, nee, machen wir nicht, wollen wir nicht bringen, die Geschichte. Wenn es mir anders bringt, dann springen wir damit drauf und aggregaten das, aber jetzt selber wollen wir das nicht machen. Und da meinte er, also wenn es einer von euch jetzt hier öffentlich machen will, dann macht das gerne. Also er hat ja seine Schuldigkeit getan. Und da dachte ich mir so, ja, aber okay, alles ja schon scheiße, dass das so aussieht. Dann habe ich einfach die Fotos gemacht und das getweetet. Dann auch mit ihm noch geschrieben und meinte so, Gott, oh Gott, jetzt geht das hier voll ab. Und er meinte, ja, aber ist doch egal, Hauptsache das wird jetzt bereinigt, der Fehler. Und dachte ich auch so, ja, klar. Und das ist die Story dahinter. Und vielen Dank für alle Glückwünsche, die mir da jetzt entgegengebracht wurden. Ich weiß ja, das kommt von einem guten Platz. Das ist wohl gemeint, aber im Endeffekt ist es, also weiß jetzt nicht, wenn die großartige Leistung, das ist auch nichts, was einem irgendwie großartig was bringt, wenn man ehrlich ist, wenn man da so viral geht. Also es ist so wie witzig, wenn ich dann sehe, und wer hat mir den Link geschickt zu einem, also es gibt ja diese lokalen News-Kanäle da halt immer in den USA und da war ich dann irgendwie Thema, also zumindest war der Tweet dann, obwohl ich den kein Interview gegeben habe, haben sie den Tweet gezeigt und so. Ja, war wie ganz witzig. Aber mehr ist das auch nicht. Also es ist dann halt auch direkt wieder vorbei. Das ist auch gut so. Hoffentlich wird die Statue da im Endeffekt hauptsächlich machen die Fehler da weg. Das ist das Wichtigste, weil das natürlich schon sehr, sehr peinlich ist. Zumal, das hatte ich auch noch getweetet, auf dem Original, weil das ist ja im Endeffekt, ist das ja quasi der Original Anschreibebogen, würde man sagen, bei uns, aber es ist ja der Boxscore, den sie da verewigt haben an der Seite, von der Statue. Und auf dem Original finden sich diese Fehler halt nicht. Also nicht so, wie es immer nur eingescannt wurde und drauf gelasert und dann war es falsch, sondern irgendwer muss das abgetippt haben und dann hat man es sich halt nicht nochmal angeguckt, was natürlich echt bitter ist. Aber hoffen wir mal, dass die Lakers jetzt wirklich auch das bald bereinigen. Dann hat sich der Tweet oder der Post ja schon gelohnt. Kommt kurz zusammen. Ich möchte was über Schlaf erzählen. Ich glaube, wir alle wissen, dass Schlaf wichtig ist. Auf der anderen Seite ist es so, ja, hätte ich es ein bisschen früher gewusst. Dann hätte ich vielleicht früher in der Uni oder auch im Sport vielleicht die andere Höchstleistung mehr gebracht. Denn ich bin schon so einer, zumindest war es früher so, wenn die Party gut war oder das Videospiel, da habe ich dann bereitwillig auch die eine oder andere Stunde im Bett für geopfert. Tja, mache ich heute nicht mehr, weil ich weiß, wie wichtig es ist, wirklich dann auch tief zu schlafen und lang genug zu schlafen. Und was mir dabei zum Beispiel hilft, ist das Sleep Set Winter von BlackRock. Das Recovery Blanket, das Recovery Pillow, die Bezüge dafür. Das hatte ich schon länger drauf im Winter. Und ich muss sagen, selten so gut, gerade in der kalten Jahreszeit geschlafen, weil das ist, obwohl die Wärme natürlich stimmt, ich will auch nicht frieren nachts im Bett, Es ist trocken, sag ich mal. Ich bin immer relativ schnell halt dann auch mal schwitzt und das hatte ich jetzt mit dem Recovery Blanket einfach gar nicht. Recovery Pillow hatte ich eh schon drauf. Das ist eh für mich ein Game Changer. Ich bin zwar eher ein Fan von größeren Kissen, aber bin da mittlerweile auch von weg, weil das Recovery Pillow einfach sich anpasst bei mir. Ich schlafe auch ein bisschen unruhig, also im Sinne von, ich wälze mich relativ viel rum. Und stellenweise habe ich dann morgens schon mit dem Hals aufgewacht, der war so ein bisschen verspannt. Habe ich alles nicht mehr. Das hat einfach auch viel mit dem Sleep Set Winter zu tun. Jetzt so in Richtung Sommer wechsle ich natürlich dann auch auf eine leichtere Geschichte. Aber vielleicht ist das ja auch was für euch. Deswegen geht doch mal auf blackroll.com/de mit dem Code DANK mit 50 gibt es 15% bei 19 Euro Mindestbestellwert. Aber ich denke mal, da kommt ihr relativ schnell drauf. Und wie gesagt, gerade die Schlafprodukte waren für mich jetzt ein Game Changer zuletzt. Vielleicht ist es ja auch was für euch. Ihr müsst auch nicht die Katze im Sack oder im Bettbezug kaufen. Ne? Es ist 90 Nächte, könnt ihr kostenlos probeschlafen. Checkt's aus. Ich kann es nur empfehlen. Schlaf ist einfach wahnsinnig wichtig und würde mich freuen, wenn ihr da einen besseren Schlaf demnächst habt. Kommen wir zum Thema der Woche. Und das ist heute mein LA-Trip. Ich will jetzt hier gar nicht erzählen, will jetzt kein Vlog machen oder irgendwie einfach nur hier meine Ferien auf dem Bauernhof. Das nicht. Ich möchte darüber sprechen, was ich da gesehen habe. Denn es ist natürlich immer eine Sache, wenn man Boxscores sieht, wenn man auch schon mal so Spiele im Fernsehen sieht. Das gibt alles irgendwie Aufschlüsse. Gar keine Frage. Und ich sage auch nicht, dass wenn man in der Arena ist, dass das einzig wahre ist, der einzig wahre Augentest oder so. Das sage ich gar nicht. Je nachdem, was man halt sich halt anguckt, ob es jetzt die nackten Zahlen sind oder auch Advanced Analytics von Spielen, ob es jetzt Übertragung ist oder halt man in der Arena sein kann. Alles hat Dinge oder alles hat Blickwinkel, die man in anderen Formen nicht bekommt, wie man das konsumiert. Und in der Regel, um das ganze Bild zu kriegen, also so perfekt, wie es irgendwie geht, oder so gut perfekt geht es natürlich nicht, da braucht man eigentlich alles. Aber gerade Letzteres, den Luxus haben wir ja alle nicht wirklich oft, dass wir in der Arena sein können und da mal drauf gucken können, sehen, was abseits passiert, sehen, wie das aussieht, wenn man es wirklich basketballerisch sieht. Und über Letzteres möchte ich jetzt sprechen, was ich da jetzt gesehen habe. Ohne dass ich die Fernsehübertragung gesehen habe, ohne dass ich zu keine Ahnung, welche Tracking-Daten mir angeguckt habe für die jeweiligen Spiele. Weil ich einfach gerne mal mitnehmen würde, meinen Gedankenprozess, was sich bei mir so verfestigt hat in dieser Woche, in der ich jetzt da war, bei diesen Spielen, die ich jetzt gesehen habe. Weil, gut, Lakers Clippers habe ich natürlich öfter gesehen, aber auch die Bucks habe ich zweimal gesehen. Nuggets, Kings, Thunder, Bulls und Wolves dann jeweils einmal. Und wie gesagt, das sind Sachen, die ich dann oft einfach auch mir notiere, die auf Wiedervorlage kommen, wenn ich dann Spiele mal wieder im Fernsehen sehe. Aber ja, ich wollte einfach mal mitnehmen, einfach mal zu den einzelnen Teams so meine Eindrücke schildern. Wie gesagt, nehmt das auch mit dem, die Amerikaner sagen, Grain of Salt, also ne, hört euch das auf jeden Fall an, nehmt es nicht als absolute Wahrheiten, sondern so als Eindrücke, als Ideen, die ich jetzt zu den Teams bekommen habe, die ich jetzt mal gucke, ne, ich fange am Wochenende auch wieder an zu kommentieren und ein Team ist dann auch direkt wieder dabei, das sind die Bucks, die ich jetzt auch zweimal auch live gesehen habe und ich werde Sachen mitnehmen, sicherlich in die nächsten Wochen, auch gerade in die Vorbereitung vor den Playoffs, von den Spielen, die ich hier gesehen habe, von den Spielen, die ich in New York gesehen habe, obwohl da es leider so war, dass natürlich auch gerade einige Spieler fehlten und so, da war das ein bisschen schwierig, weil das gerade rund um die Trade-Deadline war. Deswegen habe ich das da auch nicht gemacht, wie ich es jetzt hier mache. Aber ja, ich fange einfach mal an, die Lakers. Ich hatte da, glaube ich, schon einmal drüber gesprochen, glaube ich, letzte Woche im Stream, ich weiß, oder im Podcast, eins von beiden. Das sind einige Sachen, die mir natürlich aufgefallen sind und die ich jetzt so ein bisschen beobachten werde noch die nächsten Wochen. Das große Thema für mich war vor allem Anthony Davis. Jetzt zuletzt, die letzte Partie, die ich gesehen habe, war ja dann eine gegen die Timberwolves. Da hätte ich mich eigentlich sehr gefreut, wenn da natürlich Karl Anthony Towns und Rudy Gobert dabei gewesen wären, beide. Waren sie beide nicht. Towns ist verletzt, klar, wurde jetzt operiert und wird eben in 4 Wochen nochmal angeguckt. Gobert hatte nicht gespielt, weil er angeschlagen war, hatte er vorher auch hier seine Money-Geste gemacht, 100.000 bezahlt. Vielleicht war deswegen auch ein bisschen flau im Magen, ich weiß es nicht. Jedenfalls war er nicht mit dabei, also war es Naz Reid auf der großen Position und ja, das war es mehr oder weniger. Aber Anthony Davis fand ich sehr interessant in diesen Partien, die ich gesehen habe. Denn ich hatte ihn ja auch schon in New York gesehen, gegen die Knicks, da hatte ich mir aufgeschrieben, Mensch, also die spielen gar nicht über den. Also es gibt kaum Plays, wo den Ball, jetzt, ich meine es nicht immer nur im Low Post parken wie Shaq früher, sondern generell, dass man den Ball gibt in Post-Up-Situationen, in Face-Up-Situationen aus der Mitteldistanz, war in New York gar nicht zu sehen. Dann gab es jetzt verschiedene Partien, zum Beispiel auch gegen die Thunder, wo ich dachte, ach krass, also das, dafür, dass da jetzt eigentlich nur ein Big Man wirklich stand, im Sinne von Chad Holmgren, gut, natürlich kam auch Bismack Biyombo da mal rauf, aber wie gesagt, das war dann schon erstaunlich, wie wenig über Anthony Davis gespielt wurde und dass er vor allem sich halt den Ball aus Abroller-Situationen holen musste oder halt durch Rebounds. Und das, wie gesagt, das fand ich bemerkenswert. Jetzt gegen die Timberwolves war es dann am Ende ein bisschen anders. Ihr habt es mitbekommen, das war ja dann ein Spiel mit einer Statline, die so noch nicht da war. Es waren, glaube ich, 22 oder 20, 5 und sonst was. Alles gut, gar keine Frage. Aber ich fand es krass, wie groß die Diskrepanz war, so zwischen Offense und Defense. Also defensiv, glaube ich, in allen Partien, also da ist ja wirklich das Sicherheitsnetz für diese Lakers, wo es an vielen Ecken und Enden immer mal wieder hakt. Also ne, ob es jetzt dann Drives sind, die viel zu leicht abgegeben werden, ob es Closeouts sind, die stellenweise dann, boah, aber wirklich jenseits jeglicher Seriosität gelaufen werden, wo aber auch Boxouts, ja, also mit ziemlicher Regelmäßigkeit einfach verpasst werden. Da ist ja hinten einfach das absolute Fundament für das, was die Lakers da machen. Aber vorne, wie gesagt, komischerweise, denke ich, lassen sie da eine Menge liegen, was man gar nicht so beim ersten Blick auf seine Statistiken denken würde. Warum ist das so? Gut, es kann damit zu tun haben, dass man denkt, okay, wir haben an der Dreierlinie vielleicht gewisse Probleme an gewissen Stellen, das wäre vielleicht ein bisschen leichter, in Hilfe zu schicken. Boah, fände ich aber eine ziemlich, also schwer verdauliche Begründung. Ich fand auch, dass es für mich so wirkte, wie gesagt, das sind jetzt alles Sachen aus dem Augentest, wo man immer sagen muss, ja, die 10 Spiele da im Februar, die sahen es anders aus. Wie gesagt, schreibt mir das gerne, dann gucke ich da gerne drauf. Ich fand auch, dass er besser eingebunden war oder generell auch, fand ich, die Lakers-Offensive besser lief, wenn Plays angesagt wurden. Und ich sage nicht, dass das mit LeBron an sich zusammenhängt, aber ich sage, dass in der Partie, wo LeBron nicht dabei war, das war das Spiel gegen, Gott, ich habe schon gar nicht mehr auf dem Schirm gewesen, wenn er nicht dabei war, aber da fand ich, da konnte man schon sehen, da wurde halt mehr Struktur vorne reingebracht, es wurden mehr Plays angesagt. Und wie gesagt, ich lasse das jetzt nicht LeBron nach dem Motto, wenn der spielt, dann will der nur einfach alleine und kein anderer darf. Das meine ich gar nicht. Das kann ja auch immer damit zusammenhängen, dass man denkt, hey, jetzt ist LeBron da, okay, wir laden das bei ihm ab, hol und du uns mal die Würfe, da brauchen wir gar keine große Plays ansagen. Ich finde, die Lakers sind um einiges stärker offensiv, wenn sie eben Plays angesagt haben, jetzt in dieser Zeit, wo ich da in der Arena war. Wenn es andere Zahlen gibt, die es andere weit ich belegen, sagt, legt mir das gerne ins Postfach. Generell muss ich aber sagen, dass ich die Lakers, wie formuliere ich das? Es gab Phasen, wo ich dachte, oh krass, das ist ziemlich stark, was sie da machen. Natürlich vor allem, wenn die Dreier fallen. Aber ich weiß, dass ich mich irgendwann mal zu Dean umgedreht habe und gesagt habe, Mensch, also das ist schon ein ziemliches Frontrunner-Team. Was meine ich damit? Also, dass wenn die Dreier fallen, wenn die Würfe drin sind, dann ist irgendwie alles gut. Ne? Also dann. Und das meine ich jetzt gar nicht so negativ, wie sie es vielleicht anhört, aber weißt du, dann ist direkt, wenn der Dreier drin ist, dann ist direkt hier Eis in den Venen und dann wird so gemacht und ne, dann wird gefeiert und dann läuft, wenn es läuft, dann läuft, aber ich finde, als Mannschaft haben sie stellenweise erstaunlich wenig Resilienz, wenn es dann mal nicht läuft. Ich sage nicht, dass sie von Rückständen nicht zurückkommen können oder dass sie nicht durch Widerstände durcharbeiten können. Aber es war schon in einigen Partien zu sehen, dass dann ab einem gewissen Punkt ist dann einfach, also gut, ich meine, das krasse Gegenteil ist zum Beispiel Denver, die wir jetzt auch gesehen haben, die natürlich aber auch umschalten können irgendwann. Ne, klar sind die Lakers nicht an dem Punkt, sind nicht Meister, so lange sind die auch noch nicht zusammen. Aber man würde sich, oder ich würde mir schon von den Lakers, und das werde ich so beobachten bis zu den Playoffs, einfach mehr wünschen in Sache Struktur, wirklich auch mal ein Niveau, dass das gehalten wird. Ich habe ein bisschen den Eindruck, die sind so ein bisschen Papierlöwen im Sinne von, wenn es mal gut läuft, dann sieht das gut aus. Aber sind so ein bisschen so ein Scheinriese. Wenn man denkt, hey LeBron, AD, das ist so ein geiles Duo. Ach, Austin Reeves, der macht sein Ding. Und wenn er noch D'Angelo Russell so aufdreht, wie er das da gemacht hat in einer Partie, dann geht's ab. Ich traue dem Braten ehrlich gesagt nicht. Ich dachte, ich würde das anders sehen, wenn ich jetzt ein paar Spiele in Folge von denen gesehen habe. Aber genau das Gegenteil ist eingetreten. Ich denke, LeBron hat einfach nicht mehr diese durchgehende physische Dominanz. Und das ist ja auch klar. Also ich meine, der Mann ist ja fast 40. Er kann sich punktuell die Matchups so hinlegen, dass er zum Korb geht, dass er dominiert, dass er die freien Schützen findet. Da müssen wir gar nicht drüber reden. Aber es ist eben nicht so, was man eigentlich im Kopf hat, vielleicht AD, LeBron, die dominieren klare Matchups, die anderen leben von den Würfen. Das ist es dann eben nicht. Auf dem Grund, weil AD da oft nicht in die Situation gebracht wird und dass LeBron einfach das nicht mehr leisten kann. Also ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht mit den Lakers. Aber ich denke, die sind auch nicht umsonst in der Tabelle da, wo sie jetzt stehen. Und dann muss man jetzt mal abwarten, wie das dann weitergeht im Play-In und was sie vielleicht für Matchups bekommen. Aber das ist keine Mannschaft, wo ich sagen würde, hey, wenn die nur an einer kleinen Stelle irgendwie drehen, dann stehen wir hier ein paar Wochen und sagen, hey, die wurden total unterbewertet. Das sehe ich einfach nicht. Das andere Team, was ich jetzt öfter gesehen habe, war natürlich die Clippers. Allerdings auch da, wie gesagt, eine Partie ohne George, ohne Leonard. Allerdings, man sieht natürlich bei denen schon, wo die Qualität ist. Das ist eine Mannschaft, die sehr tief ist, eine gewisse Athletik und Körperlichkeit mitbringt. Wenn man Leonard sieht und er spielt, da hat man dann schon den Eindruck, den man vielleicht bei LeBron nicht mehr so hat, dass er eben einfach sein Matchup mit seiner Power, die er auch hat, dominieren kann. Allerdings, einen guten Westbrook war jetzt nicht mit dabei, dafür hat Bones Highland natürlich mehr Minuten bekommen. Da denkt man schon, okay, wenn der jetzt in den Playoffs wirklich viel spielen müsste, da weiß ich nicht, ob das dann reicht. Also sicherlich in der ersten Runde noch kein Problem, aber da fehlt schon so ein gewisses Maß an Seriosität. Da würde ich hoffen, dass Westbrook dann wirklich fit wird, wenn es um alles gerade geht. Sonst eine Mannschaft natürlich, ne, die eventuell sich selber auch diesen Status zuschreibt, naja, wir können den Schalter umlegen. Das haben sie auch stellenweise getan. Also gerade zum Beispiel gegen Chicago hat man es dann später irgendwann gewonnen. Ist es eine Mannschaft, der eigentlich dieser Schalter, dieses Denken zusteht? Eigentlich nicht, aber es sind natürlich eine Menge Veteranen, die wissen, wie es läuft und die natürlich eine große Qualität haben. Das muss man sagen. Also sie haben wirklich eine große, große Qualität. Sie können wirklich verschiedenste Arten des Basketballs spielen. Mit Harden haben sie einen Point Guard, der mit den Big Men echt einen guten Draht mittlerweile hat, der sich ein bisschen mehr als Vorbereiter versteht. Und dann zum Beispiel gegen die Timberwolves, gegen die Timberwolves nicht, wen haben sie denn gespielt? Doch, nee, nicht gegen die Timberwolves, gegen die Bucks. Hätte er eventuell ein bisschen mehr noch als Scorer auftreten sollen. Da muss er natürlich ein bisschen die Balance finden, gerade wenn natürlich auch die Stars dann fehlen oder die anderen Stars fehlen. Aber die Clippers sind eine Mannschaft, wo man natürlich auch so ein bisschen ratlos hervorsteht und sagt, okay, ich sehe ja, wo eure Top Leistung ist und ich sehe auch, dass sie da hinkommt, aber ich sehe auch, wo ihr euch stellenweise bewegt, einfach weil, ich weiß nicht, wie man das nennen soll. Ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass sie mit angezogener Handbremse stellenweise gespielt haben, dass stellenweise nicht ganz klar war, wer wann jetzt was macht. Das ist oft dann noch so ein bisschen dieses, jetzt mach mal du, jetzt mach mal ich, war. Es gab auch gute Phasen, wo man diesen Eindruck gar nicht hatte. Aber da muss ich noch einiges zusammenschangeln. Jetzt weiß ich nicht, wie lange Leonard fehlt aber, und was mit George ist. Aber das war ja die Frage, die wir das ganze Jahr hatten bei dieser Mannschaft. Ich glaube, vor denen habe ich wirklich Richtung Playoffs mehr Respekt als von den Lakers, weil die schon grundseriös sind. Die machen ihr Ding, nur halt defensiv nicht mit der Intensität, glaube ich, die sie dann in den Playoffs brauchen. Die zeigen sie jetzt nur in wichtigen Phasen. Aber da mache ich mir keine Sorgen, dass die dann zeigen können, wenn es wichtig wird. Die müssen nur fit sein. Mit Norman Powell haben sie jemanden, der von der Bank kommt und die da auf jeden Fall ne, immer schnell mal 20, 25 geben kann. Daniel Theis sah jetzt so aus, dass Mason Plumlee da jetzt ein bisschen rausfällt. Dass man eben sich auch bewusst geworden ist, okay, mit Zubats haben wir den Langen, ne, den wir auch zum Anfang des Spiels immer füttern, ne, der dann seine Hakenwürfe trifft, der ein bisschen, ne, ein bisschen breiter ist. Und mit Daniel haben wir dann jemanden, der mal Pick and Pop gehen kann, der so Short Rolls macht und entweder den Ball weitergibt oder auch mal wirft. Ne, das ist eine gute Mischung und das ist eigentlich eine Mannschaft, die sehr, sehr tief ist. Auch wenn jemand wie Army Coffee oder Brandon Boston spielen müssen, das passt alles so. Ne? Und wie gesagt, schätze ich stärker ein als die Lakers, aber da hängt natürlich alles an der Gesundheit der Topstars. Die Bucks habe ich zweimal gesehen, ich kommentiere sie auch am Wochenende. Auch da müssen wir von einem Team sprechen, das so ein bisschen den Schalter umlegt, wenn es halt muss oder eben auch nicht. Aber es ist eine Mannschaft, die besser ist. Ich würde sogar sagen, die viel besser ist als vor dem Trainerwechsel. Witzigerweise saßen Dean und ich an einem Tisch mit zwei Scouts von zwei anderen NBA-Teams. Die sitzen öfter dann auch im Presseraum. Da gibt es ja immer Essen vorher und so. Und die haben sich ein bisschen unterhalten und haben auch ein bisschen darüber gesprochen. Hat die mir dann auch erzählt, ich war kurz dann weg, dass wohl der Trainerwechsel unabdingbar war in Toronto, weil da wohl viel durcheinander ging und die auch meinten, wir sehen jetzt aber viel mehr Struktur etc. Und gut, erstes kann ich unterschreiben, zweites auf jeden Fall. Also defensiv sieht man das einfach, auch was ich vor ein paar Wochen schon gesagt habe, man braucht jetzt keinen Trainer, der reinkommt mit einem unglaublich komplizierten System oder sowas. Man kann sogar argumentieren, dass Adrian Griffin genau dieser Trainer halt war. Es hat aber einfach nicht funktioniert und die Spieler haben nicht mehr dran geglaubt, aber jetzt mit Doc Rivers hat mal jemand, der reinkommt und sagt, oh, wir machen das so und so und so und so. Ne? Ich weiß natürlich auch um seine Probleme in den Playoffs in seiner Karriere bisher. Ich habe auch mit Dean drüber gesprochen, dass er natürlich mehr so eine Galionsfigur, so ein Star ist, als jetzt wirklich so ein Hardcore X's and O's Guy, über den er bei jedem Zweifel haben ist. Aber so ein erfahrener Mann kommt natürlich rein und sagt, pass auf, das ist alles ein Dönekens, was ihr hier gemacht habt. Wir spielen das, ne, Kiss, keep it simple and stupid. Wir haben ja die Qualität, gerade auf den großen Positionen, mit einem Brook Lopez, mit einem Giannis Antetokounmpo. Natürlich ist Dame Lillard angreifbar defensiv, aber da gibt es ja dann nun mal auch Taktiken, die man da das ein bisschen auffangen kann. Und das kann man erkennen. Ist eine Mannschaft, die eventuell nicht ganz tief genug ist, gerade so Flügel-Defense. Ja, aber man muss auch sagen, Chris Middleton hat immer noch gefehlt. Den habe ich nur am Buffet stehen sehen nach der Partie. Um das kurz zu erklären, also nach der Partie im Rundlauf, also natürlich unten, Event-Level nennt man das, ne, zwischen den beiden Kabinen, dann ist dann einmal so ein schwarzer, ein schwarzer Vorhang, der da hängt. Auf der einen Seite die Kabinen sind relativ nah beieinander, muss man sagen, auch in der Crypto. Auf der einen Seite ist dann das Mittagessen, war das in dem Fall am Sonntag, dann aufgebaut für die Clippers und auf der anderen Seite, oder für die Lakers, und auf der anderen Seite ist es dann aufgebaut für das Gastteam. Und da stand dann Chris Middleton am Buffet, hat also das Essen ein bisschen mitgenommen. Da ist er ganz gut gegangen, aber wie gesagt, keine Ahnung, wann er dann wieder zurückkommt, wirklich. Aber wenn er zurückkommt, dann haben sie nochmal einen Flügelverteidiger, der natürlich im Angriff auch leisten kann, aber längst nicht mehr das leisten muss, was er früher mal musste, ne, bevor Lillard kam. Das hat man auch klar gesehen. Der kriegt den Ball natürlich in den entscheidenden Situationen. Der soll das Spiel am Ende nach Hause bringen. Das macht er auch nach wie vor gut. Und bei den Bucks habe ich wirklich das Gefühl, dass wenn die Saison am Ende dann durch ist, also knapp 4 Wochen, dass da, wo sie jetzt stehen, auf Platz 2 hinter den Celtics, ich denke, da werden sie am Ende auch landen. Und wenn man so ein bisschen, ne, projiziert, okay, Middleton kommt zurück, defensiv ist es eh schon auf einem jetzt gehobenen Niveau. Natürlich kann man dann auch mal sagen, wenn es dann in die gewissen Matchups kommt, wenn man Zeit hat, sich vorzubereiten, dann wird es wahrscheinlich noch ein bisschen besser. Und wenn man dann auch sieht, okay, wie gesagt, Middleton ist wieder da, dann ist das eine formidable Mannschaft. Also dann ist das ein Team, wo ich denke, dass der Abstand, den wir momentan in der Tabelle sehen, von Boston auf Milwaukee, das sind ja 9 Siege, so groß ist der Abstand dann nicht. Also ich sage nicht, dass die Bucks jetzt Celtics schlagen in den Playoffs. Ich sage, wenn Middleton zurückkommt, wenn die das, die Entwicklung, die sie jetzt hatten, halbwegs weiterführen bis zum Saisonende, denke ich, dass das eine Truppe ist, die man nicht unterschätzen darf. Und wo ich dann sehr gespannt bin, wie die Bucks dann wirklich in den Playoffs agieren. Aber das ist vielleicht das Gegenteil zu den Lakers. Ich glaube, Lakers werden ein bisschen überhöht in dem, was man ihnen zutraut. Und die Bucks werden ein bisschen unter Wert verkauft, ehrlich gesagt. Die Nuggets. Den Meister haben wir gesehen, das war das erste Spiel direkt. Das war das Spiel auch, wo LeBron seinen 40.000. Punkt aufgelegt hat. Das war's doch, oder? Gott, ich bin schon so vollkommen durcheinander. Wahrscheinlich ein bisschen der Jetlag. Ich check's mal kurz, nicht, dass ich hier Blödsinn erzähle. Das wäre natürlich bei so einer wichtigen Sache falsch. Und nein, doch, das war richtig. Das Spiel war gegen die Nuggets. Und ich sag nur, es ist selten, dass ich da auf der Pressetribüne sitze und denke, um Gottes Willen, das ist ja unfassbar. Und fast schon ab und zu anfange zu lachen. Aber in dem Fall war das wirklich so. Was Nikola Jokic da gemacht hat, das war schon Wahnsinn. Also ich habe es ja auch getweetet, also das, was Steph Curry für Dreier ist, dass man immer denkt, um Gottes Willen, der Nächste, was sind das für wilde Dinge, der trifft die alle. Das ist halt Nikola Jokic für Postmoves. Unfassbare Fußarbeit, unfassbare Kontrolle über sich und den Gegner, ehrlich gesagt, wenn man gerade auch am Ende gesehen hat, diese Alleys, die er dann geschmissen hat auf Aaron Gordon, überhaupt das Zusammenspiel mit Gordon und so. Das ist ein Niveau, das, boah, ich wüsste gar nicht, welches andere Duo das jetzt so hat. Zumal er ja mit Jamal Murray auch noch echt einfach ein wahnsinniges Zusammenspiel und fast schon eine telepathische Verbindung hat. Und irgendwie scheint auch Jokic immer genau zu wissen, was seine Mannschaft von ihm braucht. Ob es jetzt Scoring ist, wie es dann in der ersten Halbzeit war oder in der zweiten Halbzeit, hat dann Murray ein bisschen mehr übernommen. Einfach verrückt. Und ich habe das letztens schon erklärt, wie gesagt, wenn er mal einen Low-Post hat, es ist so schwer, ihn da jetzt zu doppeln mit den Schützen, mit Aaron Gordon, der sich genau dahin bewegt, wo er hin muss. Das ist jetzt wirklich auch, also von allen Teams, die ich bisher gesehen habe dieses Jahr, und da fehlt noch, ich guck mal, also überleg, Boston fehlt auf jeden Fall noch bei den Teams obenrum, die ich noch nicht gesehen habe. Gut, Minnesota war jetzt nicht vollständig, aber also Denver ist für mich jetzt wirklich klar die beste Mannschaft, die ich bisher gesehen habe. Und sagt, da fehlen die Celtics, ich denke, die würde ich da auf die gleiche Stufe stellen wollen, glaube ich, alle anderen. Also würde ich in der Playoff-Serie nicht Denver vorziehen, Stand heute. Die Kings waren so ein bisschen die Offenbarung. Und wenn ich vorhin gesagt habe, es ist ein Unterschied, ob ich was am Fernsehen sehe oder in der Arena. Bei den Kings war das am eklatantesten. Warum? Ich habe das auch mit den Leuten besprochen, die da waren, auf dem Trip waren. Also im Fernsehen sehe ich ja immer quasi, oder auf dem Bildschirm sehe ich von der Seite, wie die Teams rauf und runter rennen. Was ich halt nicht sehe, ist, also quasi von der Baseline, oder von mir ist auch gerne schräg so von der Baseline, wie die Spieler sich rechts-links bewegen. Also immer von rechts-links im Sinne von, wenn man auf den Korb guckt, rechts oder links. Und das ist immer wichtig, aber bei Sacramento ist es einfach nochmal wichtiger, weil man am Bildschirm den Speed von De'Aaron Fox, aber auch von Malik Monk nicht sieht. Und auch den Speed generell von den Kings schwer sieht, wenn sie halt ins Laufen kommen. Und das war gegen die Lakers, also das war einfach ein wildes Spiel. Die lagen, glaube ich, schnell mit, weiß ich, mit 19 hinten. Dann haben sie Ende erster Halbzeit, glaube ich, 20 von 23 Würfen getroffen und haben dann die Lakers auch ausgeblasen am Ende. Und vor allem halt De'Aaron Fox zu sehen, wie fix der vorne ist, wie schnell der von rechts nach links ist. Malik Monk zu sehen, auch mit seinen Dribblings und wie schnell der auch oben ist. Das war schon eine Offenbarung. Kings eine Mannschaft, die, wie gesagt, sind da mit dem Pulk drin, ums Play-In. Die haben natürlich auch einen sehr, sehr guten Tag erwischt, dann da gegen die Lakers. Und auch, glaube ich, für sie ein sehr, sehr gutes Matchup, weil die Lakers dann defensiv doch stellenweise arg überfordert waren, eben mit dem Speed. Obwohl sie ja gut reingekommen sind in die Partie. Die Kings, aber eine Truppe, machen wahnsinnig Spaß. War jetzt aber auch nur eine Partie, von da kann ich da nicht so viel zu sagen. Aber wie gesagt, diesen Speed live zu sehen, das war wirklich ein Erlebnis. Das muss man ganz klar sagen. Die Thunder, ja, leider hatten wir sie an einem zweiten Tag eines Back-to-Backs. Sie hatten am Abend vorher in Phoenix gespielt und da haben wir auch wirklich, da hatten sie ja fast eine Führung noch, eine große Führung fast noch hergeschenkt am Ende. Da haben sie dann wirklich dann aber am Ende das nach Hause gefahren und das war bemerkenswert, dass sie so cool geblieben sind, obwohl es da so schlecht lief zwischendurch. Dann war aber der Tank wirklich leer. Der Tank war bei SGA leer, er war bei Jalen Williams leer. Das hat man auch leider dann relativ früh gemerkt, obwohl sie erst sogar mit 10 Punkten geführt haben. Dann war die Kerze abgebrannt. War aber interessant, Chet Holmgren zu sehen. Gerade auch in so einem Duell dann eben mit Anthony Davis. Und da muss ich sagen, ja, Chet Holmgren, absoluter Respekt. Also ist jemand, der auch vor solchen Matchups nicht zurückschreckt. Früh war er auch mehr oder weniger der gefeaturete Spieler im Angriff. Hat das auch mit einem großen Selbstbewusstsein gemacht. Gut, ist jetzt auch kein normaler Rookie. Ne? Ihr kennt die Story natürlich schon ein Jahr verletzt aus, zugeguckt. Aber trotzdem bemerkenswert, ne? Wie er das angeht. Bemerkenswert auch, wie dünn er ist, natürlich. Wir hatten das, dass wir Wembanyama ja auch gesehen haben in New York. Von daher war es ganz witzig, den Vergleich jetzt mal so zu sehen. Aber jetzt, wo ich die beiden gesehen habe, muss ich auch sagen, bin noch mal mehr bestärkt in meiner Ansicht, dass wir uns auf das Duell zwischen den beiden in den nächsten hoffentlich 10, 12 Jahren einfach immer freuen können. Das wird immer geil sein, die werden sich's immer geben und es wird immer cool sein, dazu zu schauen. Aber so, und wie gesagt, ich denke bei Chad Holmgren, das ist auch ein Abo-All-Star, eine Over-Under-All-Star-Game-Berufung, würde ich auch so sagen, 4,5 oder sowas. Da würde ich wahrscheinlich sogar drüber gehen. Aber wenn wir beide vergleichen, Victor Wembanyama und Chet Holmgren, dann müssen wir ganz klar sagen, also auf eine Stufe gestellt, so im Sinne von ja, ein revolutionärer Spieler oder so, das passt nicht. Das passt wirklich nicht. Also das ist falsch. Victor Wembanyama ist eine Stufe drüber über Chet Holmgren. Und natürlich ist mir auch bewusst, dass Chet Holmgren sicherlich auch besser werden wird, genau wie Victor Wembanyama besser werden wird. Und natürlich, ne, kann man vortrefflich argumentieren, naja, wenn Victor Wembanyama bei den Thunder zum Beispiel wäre oder ne, bei den Spurs wäre jetzt Holmgren würde natürlich auch viel größere Zahlen auflegen, weil er neben SGA und neben Jalen Williams, wie soll er heißt, natürlich weniger werfen kann. Das könnt ihr gerne argumentieren, habt ihr sicherlich auch recht. Mir geht es darum, die Art und Weise, wie sie Basketball spielen, wie sie ein Spiel beeinflussen und das, was man, ohne jetzt großartig fantasieren zu müssen, in ihre Zukunft, in ihre Entwicklung mal hineinliest. Da ist, wie gesagt, bei Holmgren reden wir über einen Abo-All-Star, der uns viel Freude machen wird. Und bei Victor Wembanyama reden wir über einen All-Timer, der Skills hat, wie wir sie noch nicht gesehen haben und der auch gerade defensiv einen Eindruck macht und eine Präsenz hat, die Holmgren eben wahrscheinlich nie haben wird. Obwohl natürlich auch immer der Würfe blockt, aber ne, diese groteske Spannweite, generell die Präsenz von Wembanyama, das ist nochmal was anderes. Und das ist das, was ich hauptsächlich mitgenommen habe aus dem Spiel der Thunder bei den Lakers. Was ich aber auch noch sagen muss, und das ist was ich auf Wiedervorlage habe, Richtung Playoffs. Und das war, wie gesagt, ein Tag, wo Jalen Williams offensiv sehr, sehr zurückhaltend gespielt hat, wo SGA das Problem hatte, dass er hat sich oft festgerannt. Und wenn ihr sein Spiel vor Augen habt, was er ja oft macht, ist, dass er reingeht. Ne? Und er kommt ja nicht über die Athletik, dass er über Leute rüber finisht, sondern er hat ja ne, diese Herky-Jerky-Moves nennt man das in den USA, ne, oder viele Täuschungen und dann Leute springen und dann entweder spinnt er dann an denen vorbei oder macht einen Step-Through oder wirft dann irgendwie. Die Lakers haben das gut gemacht, mit natürlich einer gewissen Physis, die sie hatten, dann in vielerlei Hinsicht in der Defensive, und sind einfach stehen geblieben. Einfach, ne, stehen, Arme hoch, und dann hatte er so ein bisschen Probleme, meiner Ansicht nach. Allerdings muss man auch da sagen, da hat auch Anthony Davis viel geholfen. Nur das würde ich nochmal beobachten wollen, ob das nicht vielleicht ein Punkt ist, der vielleicht dann so ein bisschen Problem werden kann in den Playoffs. Aber nochmal, das war zweites Spiel Back-to-Back. Solche Spiele gibt es einfach. Bulls und Wolves möchte ich ganz schnell abhandeln. Bulls, ganz ehrlich, fand ich toll, wie sie gespielt haben. Ende haben sie verloren, gar keine Frage. Und natürlich ist mir auch bewusst, das ist ein Kader, der so natürlich eigentlich keine Zukunft hat. Da müssen wir jetzt nicht drüber reden. Aber Billy Donovan und sein Trainerstab, das ist einfach wirklich eine gut gecoachte Mannschaft. Die kommen rein, die machen ihren Job. Das hat alles Hand und Fuß, was die machen. Du hast gute Defense. Um die zu schlagen, musst du wirklich arbeiten. Haben die Clippers dann auch gemacht. Haben es dann auch geschafft am Ende. Auch weil dann irgendwann so ein bisschen die Mittel fehlten. Aber wenn man sieht eben, ne, der DeMar DeRozan, wie professionell der arbeitet, auch Nikola Vucevic, wenn man Alex Caruso sieht, defensiv, wie er ackert, Dosunmu oder auch ein Kobe White, übrigens Kobe White, das war für mich so körperlich eine Offenbarung. Ich hätte nicht gedacht, dass Kobe White so stabil ist. Also das ist auch was komisch aus einem Bildschirm. Vielleicht ist das der Einzige, bei dem die Kamera wie 10 Kilo runterrechnet, aber auf jeden Fall viel breiter und viel stabiler, als man so denkt. Von daher die Bulls, low-key, muss ich sagen, in diesem Trip, die Mannschaft, die mich vielleicht so ein bisschen überrascht hat, am meisten überrascht hat, weil ich dachte, okay, also das hätte ich nicht gedacht, dass die jetzt so engagiert sind, so gut gecoacht. Ich will nicht sagen, dass die eine Überraschung sein könnten in den Playoffs oder so, aber ich glaube, wenn im Play-In gegen die einen schlechten Tag erwischt, dann verlierst du gegen die. Und momentan haben wir ja Play-In, ne? Philly gegen Miami, Chicago gegen Atlanta, auch da ist alles eng beieinander. Aber ich, wenn wir jetzt aber davon ausgehen, dass Miami schlägt Philly, weil vielleicht Embiid doch noch nicht wieder mit dabei ist. Also immer so, wenn Philly ohne Embiid spielt, würde ich nicht sagen, dass Chicago da chancenlos ist. Ganz im Gegenteil. Von daher mal gucken. Aber das ist eine Mannschaft, die hat mich positiv überrascht. Und die Wolves am Ende, Anthony Edwards, ja, war natürlich ein bisschen auf sich allein gestellt. Dann in der Partie, sagt, ohne Gobert, ohne Towns. Hatte ein bisschen seine Probleme reinzukommen. Das muss man auch sagen. Ne? Die Lakers, sagt, defensiv mit einem Davis hinter den dann doch recht bulligen Verteidigern. Das ist schon nicht schlecht. Hat dann keinen guten Tag, Anthony Edwards, aber da, wenn man den Spielen sieht, ihr habt vielleicht diesen Dankversuch gesehen über Davis, der hat auch einen Rebound, da ist der reingesprungen, da wurde einem echt Angst und Bange, mit vollem Anlauf einfach in so einen Pulk von am eigenen Korb auch noch rein. Boah, da denkt man immer, oh Gott, wenn da jetzt einmal ein Fußfall steht, dann ist auch da die Saison vorbei, aber das ist jemand, wo man sieht, okay, da werden wir noch eine Menge Freude dran haben. Und die Wolves an sich auch, muss man sagen, ja, man sieht, da ist viel Struktur drin. Wenn ihr mich heute fragt, Wolves oder Thunder, wem traue ich mehr zu in den Playoffs, muss ich sagen, den Wolves. Allerdings, wie gesagt, ich habe jetzt auch nicht ohne Towns gesehen, ohne Gobert, aber ich glaube, mit Gobert, das wäre schon von dem her viel wert gewesen, einfach weil dann defensiv noch eine andere Struktur da gewesen wäre. Aber wie gesagt, das war dann leider ein Spiel, wo die beide nicht mit dabei waren. Kommen wir zu den Spielen, die diese Woche noch anstehen und die ihr euch angucken müsstet, wenn ihr es denn ernst meint mit dem NBA-Fan sein. Nein, nicht jeder hat unbegrenzt Zeit, deswegen mache ich einmal diese Tipps. Heute Nacht, 14.03. um 0.30 Uhr, Nuggets bei den Heat. Da kann man mal schauen, die Heat. Zuletzt ein bisschen up and down. Nuggets sehr up und wollen sicherlich ja auch Platz 1 im Westen sichern. Das, glaube ich, wird ein gutes Spiel. Oder, wenn ihr denkt, na, ist nicht so meins. Um 1 Uhr dann die Warriors zu Gast bei den Mavs. Wohl noch ohne Steph Curry, der umgeknickt war, aber ist nicht so schlimm. Ist schon wieder am Trainieren. Aber Mavs Warriors, das lohnt sich eigentlich immer. 15. März, 0.30 Uhr, Suns bei den Celtics. Das ist Must-See-TV. Einfach weil das zwei Teams sind, die extrem gut aufeinander passen. Bei den Suns aber hofft man natürlich, dass auch mal Devin Booker zurückkommt, weil so langsam wird es mal Zeit, dass sich die Top 3 da einfach einspielen. Um 3 Uhr dann die Mavs zu Gast bei den Thunder. Ist Back-to-Back. Mal gucken. Aber ist auch nur ein kurzer Weg, ne? Die 2 Stunden im Auto. Vielleicht sind sie dann ja trotzdem ganz gut drauf. 16. März, 1 Uhr, das ist dann schon der Samstag. Die Clippers zu Gast bei den Pelicans. Und das ist jetzt ein Spiel, das ist jetzt Stand heute 4 gegen 5. Und nochmal, die Clippers 41 Siege, die Pelicans 39. Das ist ein, ich glaube, Fußball würde man sagen, 6-Punkte-Spiel. Müssen wir jetzt immer am Ende der Saison ein bisschen genauer drauf schauen, auf was mit dem Tiebreaker ist. Ich habe es nicht im Kopf, wie es bei den beiden Teams ist, aber ne, gerade bei Mannschaften, die so nah beieinander stehen, kann das ganz, ganz wichtig werden. Ansonsten, ich bin wieder da. Ob ihr das gut oder schlecht findet, das müsst ihr bewerten. Um 22 Uhr die Cavs zu Gast bei den Rockets. Das werde ich auf The Zone mit kommentieren. Sagt leider ohne Alperen Şengün, aber freue mich drauf. Mal gucken, ob ich das noch kann. Und wenn ihr denkt, ja, okay, weiß ich nicht, ist schön, dass du das machst, aber ich habe kein Zone-Abo mehr. Kein Problem. Um 23.55 Uhr, da steigt dann, tja, müsst ihr aber wissen, Hornets gegen 76ers. Sicherlich kein Instant Classic, aber wer weiß, das Ganze läuft dann auf RAN oder halt Pro7Max. Und am Sonntag, da gönnt die NBA, gerade was so die deutsche Primetime angeht, aber generell gönnt sie, denn um 1.30 Uhr schon Warriors gegen die Lakers. Da eventuell dann schon wieder mit Steph Curry. Um 3 Uhr die Knicks gegen die Kings. Da treffen zwei relativ gegensätzliche Basketballphilosophien aufeinander. Von daher auch da einschalten. Und dann um 18 Uhr. Und da freue ich mich wirklich drauf. Nicht, dass ich mich auf Cavs gegen Rockets nicht freue. Aber ab 18 Uhr Suns bei den Bucks. Wie gesagt, die Bucks habe ich jetzt zweimal gesehen. Die Suns kommen in die Stadt. Das kommentiere ich dann auch. Freue mich extrem drauf. Und das ist dann der Auftakt von einem Triple Header sogar. Denn um 20 Uhr die Heat bei den Pistons. Nicht lachen. Kate Cunningham zuletzt wirklich sehr, sehr gut drauf. Kann man sich auch anschauen. Ansonsten um 20.30 Uhr wahrscheinlich die bessere Wahl. Die Nuggets bei den Mavs. Das Ganze läuft dann bei den Kollegen von RAN. Und wenn ihr gar nicht genug bekommen könnt, habt ihr um 23 Uhr noch die Wahl zwischen Raptors gegen Magic und Celtics gegen Wizards. Da wäre ich wahrscheinlich für die Magic, aber das müsst ihr auch selber entscheiden. Letzte Sache heute, Google des Tages. Und ich will nicht sagen, dass mich die Sache gerade ein bisschen verfolgen, aber erstmal craftednba.com/hometowns. Crafted NBA kennt ihr vielleicht. Tolle Seite, die Analytics visualisieren etc. Viele coole Geschichten habe ich schon ein paar Mal auch vorgestellt hier. Das Neueste ist jetzt, dass sie mal auf der Weltkarte abgezeichnet haben, abgetragen haben, wo eigentlich die NBA-Spieler herkommen, aus welcher Stadt. Ne? Und dass man so ganz gut sehen kann, da kommen die NBA-Talente her. Ganz interessant. Fand ich auch interessant, deswegen habe ich mal reingeklickt und dachte, guck mal, Deutschland. Und dann, ich weiß nicht, warum das gerade mich verfolgt, aber ich klicke dann auf Würzburg, steht dann auch Maxi Kleber. Und dann steht aber nicht Würzburg, sondern Würzburg. Oder Würzburg. Okay. Ich habe es direkt angemerkt auf Twitter wieder, weil das ist augenscheinlich jetzt mein Job, dass ich solche Sachen jeden Tag irgendwie berichtigen muss oder will. Keine Ahnung. Der Pedant aus Deutschland halt. Egal. craftednba/hometowns. Finde ich ganz spannend, wenn man es mal so sieht, wo sich dann so die Talente konzentrieren oder wo auch zum Beispiel gar keine Talente herkommen. Checkt es auf jeden Fall aus. Ansonsten, heute Abend gibt es den NBA Live Fragenstream. Presented by Tissot, natürlich dann auf twitch.tv/andrevogt, youtube.com/drevogt, twitter.com/drevogt und facebook.com/drevogt. Und vielleicht schon bemerkt hier im Hintergrund, die zum Beispiel das Video sehen, die Kobi-Ausgabe ist hier. Bisschen ASMR, so heißt das doch, oder? Ist wichtig. Wurde, glaube ich, heute verschickt oder gestern verschickt, müsste also dann in den nächsten 10 Tagen bei euch sein, unter anderem mit der ersten Graphic Novel, die wir gemacht haben, aber auch mit vielen, vielen natürlich Texten zum Lesen etc. Wenn ihr die noch nicht habt, bestellt die gerne auf gutnextmag.de/shop. In diesem Sinne, euch noch einen schönen Mittwoch, Vielleicht sehen wir uns heute Abend beim Stream. Mal gucken, wie lange ich durchhalte. Oh, mit Jetlag und so. Aber ich habe da ein gutes Gefühl. Bis dann. Ciao. Amazing.